NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind einige unserer Themen. Nullrechnung für Hartz-IV-Empfänger, weiter Streit ums Betreuungsgeld, Mindestlohn, Union einigt sich auf Konzept für allgemeine Lohnuntergrenze, dazu auch unser Kommentar. Schlag gegen rechts, Polizei nimmt mehrere Neonazis in Nordrhein-Westfalen fest. Der Fall Maddie, Scotland Yard sucht weiter nach dem 2005 verschwundenen Mädchen. Und Champions League Halbfinale, zweiter Teil, Real Madrid gegen Bayern München. Ich bin Sabine Mörs, schönen guten Abend. Schon wieder Aufregung um das geplante Betreuungsgeld. Seit heute scheint klar, das Betreuungsgeld soll Hartz-IV-Empfängern zwar ausgezahlt werden, aber anschließend mit anderen Bezügen verrechnet werden. Es wird also quasi wieder abgezogen. Hoher Blutdruck deshalb heute bei der Opposition. Absurd, heißt es da. Ein ganz normaler Vorgang wie bei anderen Leistungen der Hartz-IV-Empfänger auch, wundert sich die Union. Aus Berlin dazu Katrin Brandt.
Das Betreuungsgeld entwickelt sich zum Nummer-1-Hit unter den Wahlkampfschlagern. Hilflos versucht die schwarz-gelbe Bundesregierung, den Eindruck von Einigkeit zu erzeugen. Genüsslich nutzt die Opposition jede sich abzeichnende Schwachstelle aus. Eine beiläufige Äußerung von Gerda Hasselfeld stand am Beginn des jüngsten Durchgangs. Das Betreuungsgeld müsse auf Hartz IV angerechnet werden, sagte die Chefin der CSU-Landesgruppe gestern während eines Pressegesprächs. Auch andere Unionspolitiker hatten das schon angedeutet. Die Rechtslage sei schließlich eindeutig, meinte Steffen Müller, der parlamentarische Geschäftsführer der CSU.
Betreuungsgeld ist ja eine familienpolitische Leistung, genauso wie das Kindergeld. Das Kindergeld wird ebenso auf die ALG-II-Regelsatzleistung angerechnet. Dazu gibt es auch eine höchstrichterliche Entscheidung. Deshalb ist diese Aufregung im Augenblick völlig unnötig.
Doch weil die Süddeutsche Zeitung heute mit der Schlagzeile "Arme gehen beim Betreuungsgeld leer aus" aufmachte, gewann das Thema Tempo. Ein Gesetzentwurf liegt jedoch noch gar nicht vor. Das Familienministerium arbeitet daran und will vor der Sommerpause fertig sein. Heute wollte es weder bestätigen noch dementieren, ob das Betreuungsgeld mit Hartz IV verrechnet werden könnte. Die Opposition hingegen nutzte die Gelegenheit, sich erneut gegen die Sozialleistung in Stellung zu bringen.
Ja, das ist absurd,
meinte etwa Andrea Nahles, die Generalsekretärin der SPD.
Weil wir hier eine engagierte Mutter vielleicht haben, die arbeitslos ist, die keinen Kita-Platz hat und deswegen vielleicht auch schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die geht leer aus. Und eine gut situierte Managerfrau bekommt es.
Und Volker Beck von den Grünen assistierte.
Mit dem neuesten Vorschlag bekommt das Betreuungsgeld ein neues Eigenschaftswort, nämlich auch noch unsozial, nachdem es schon als verfassungsrechtlich bedenklich, familienpolitisch verkehrt und haushaltspolitisch unverantwortlich bezeichnet wurde.
Auch Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband hält grundsätzlich nichts vom Betreuungsgeld. Sollte es jedoch eingeführt werden, müssten Hartz-IV-Empfänger nicht zwingend leer ausgehen. Zwar muss jedes zusätzliche Einkommen angerechnet werden, sagte Schneider in der ARD.
Hier jedoch handelt es sich um eine Zuwendung von 100 bzw. 150 Euro, die mit dem Lebensunterhalt nichts zu tun hat, die zweckbestimmt gezahlt wird, dafür, dass man sein Kind zu Hause behält. Und ein solches Geld muss nicht zwingend angerechnet werden. Wir geben dem verfassungsrechtlich kaum eine Chance.
Die Bundesregierung will das Betreuungsgeld ab Sommer 2013 einführen. Zunächst soll es monatlich 100, ab 2014 dann monatlich 150 Euro für unter Dreijährige geben, die zu Hause betreut werden. Allerdings gibt es auch in der CDU kritische Stimmen. Die FDP lehnt das Betreuungsgeld inzwischen offen ab.
Das Thema Mindestlohn, auch so ein Streitthema bei Schwarz-Gelb. Die CDU hatte schon auf dem Parteitag im November nach langer Diskussion eine Lohnuntergrenze beschlossen. Nun hat man sich auch mit der CSU geeinigt. Eine unabhängige Kommission soll den Mindestlohn festlegen. Aber ob das auch so kommt, man weiß es nicht. Die FDP ist nämlich gegen eine Ausweitung des Mindestlohns. Arbeitsministerin von der Leyen hat das Konzept heute trotzdem vorgestellt.
Wir sagen, den Mindestlohn, den muss man richtig machen. Und deshalb möchten wir eine Kommission einsetzen, in der Arbeitgeber und Gewerkschaften den richtigen Mindestlohn aushandeln. Diese Kommission ist vollständig unabhängig, kann also selber entscheiden, wie hoch die Höhe des Mindestlohnes ist und ob und wie es Differenzierungen geben soll.
Betonte von der Leyen, doch die Abfuhr des liberalen Koalitionspartners folgte postwendend. Mit Tarifautonomie hat der Vorschlag der Union so wenig zu tun wie Seegurken mit Gemüse,
zeigte sich Heinrich Kolb, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, alles andere als überzeugt von der Kommissionslösung. Der Vorschlag werfe mehr Fragen auf, als er beantworte.
Ob Differenzierungen nach Branchen, Regionen stattfinden sollen oder nicht, bleibt ebenso offen wie die Frage, ob am Ende dann ein einheitlicher bundesweiter Mindestlohn steht. Wesentliche Entscheidungen, auf die sich die Union intern offensichtlich nicht verständigen konnte, sollen jetzt eine Art Superkommission überantwortet werden.
Das sieht Michael Fuchs anders. Der CDU-Mann, der den Wirtschaftsflügel seiner Partei repräsentiert und den Mindestlohnvorstoß beim Parteitag nicht gerade gefeiert hat, kann sich mit dem jetzt vorliegenden Modell durchaus anfreunden. Denn es geht nicht um bestehende Tarifverträge. Auch besonders niedrige Abschlüsse, wie etwa im Friseurhandwerk oder in der Gastronomie, bleiben unangetastet. Zudem sollen in den Branchen, die die Union neu regeln will, regional unterschiedliche Vereinbarungen möglich sein. Für den Mittelstandspolitiker Fuchs ist vor allem eines wichtig. Anders als die FDP geht er davon aus, dass nach diesem Modell auch künftig die Tarifparteien über Lohnuntergrenzen entscheiden und nicht die Politik entscheidet.
Ich halte das für einen Kompromiss, den wir gefunden haben, der der Wirtschaft helfen wird, der den Verbänden helfen wird, der den Arbeitgebern helfen wird und auch den Gewerkschaften. Die können das gemeinschaftlich regeln. Wir halten uns da weitestgehend raus. Und insofern kann auch der Wirtschaftsflügel der CDU der Sache voll und ganz zustimmen.
In trautem Einklang mit dem Arbeitnehmerflügel.
Wir sind damit zufrieden. Es ist, glaube ich, ein richtiges und wichtiges Signal auch an die Menschen in unserem Land, dass wir eine allgemeine Lohnuntergrenze wollen, dass sie Sicherheit haben und dass der Lohn dann auch dementsprechend berücksichtigt wird.
Sagt Unionsfraktionsvize Ingrid Fischbach, die Norbert Röttgen in Nordrhein-Westfalen gerne zur Frauenministerin machen würde. Die Landtagswahlen, sie sind aus Sicht der Sozialdemokraten der eigentliche Beweggrund. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Bundestag, Hubertus Heil, wirft der Union vor, mit ihrer Position zum Mindestlohn nur einen Anschein erwecken zu wollen.
Aber es passiert gar nichts. Denn zum einen erlaubt die FDP der Union gar nicht, dass das Wirklichkeit wird, was sie da aufschreibt. Und zum zweiten ist selbst das, was die CDU da vorliegt, eher eine Placebo-Lösung.
Gebraucht werde, so Heil, ein allgemein gesetzlicher Mindestlohn. Den schließen Union und FDP in ihrem Koalitionsvertrag jedoch aus. Die FDP hält nun das Vertragswerk etwa so hoch, wie die CSU darauf pocht, wenn es gilt, das umstrittene Betreuungsgeld durchzusetzen.
Aus Berlin war das Jörg Brandscheid. Die Union einigt sich also auf ein Mindestlohnkonzept für alle Beschäftigten ohne Tarifverträge und die FDP, die hat den Vorschlag sofort abgelehnt. Aber ist das auch so schlau? Denn Mindestlohn ist auch ein schönes Wahlkampfthema. Der Kommentar dazu von Peter Mücke.
Dass sich die Union ausgerechnet jetzt auf ein Mindestlohnmodell geeinigt hat, ist kein Zufall. Vor allem der Landesverband in Nordrhein-Westfalen hatte Druck gemacht. Mitte Mai wird dort gewählt, da will man ein Gerechtigkeitsthema wie den Mindestlohn nicht dem politischen Gegner überlassen. Schon auf den Mai-Kundgebungen kann sich die CDU nicht nur im Westen, auch im ebenfalls wahlkämpfenden Norden als schwarze Arbeiterpartei präsentieren. Was aus Sicht der CDU gut ist für die anstehenden Landtagswahlen, birgt allerdings neuen Konfliktstoff für die Regierungskoalition in Berlin. Nicht, dass man mit Vorratsdatenspeicherung, Steuersenkungen, Betreuungsgeld und Zuschussrente schon genügend Baustellen hätte. Mit dem Mindestlohnbeschluss hebt die Union einen weiteren Graben zwischen ihr und der FDP aus und drängt die Liberalen sogar öffentlich dazu, noch in diesem Jahr über diesen Graben zu springen und auf den Unionsmindestlohn einzuschwenken. Wieder mal steht die FDP alleine da und wieder mal auf der falschen Seite, wie schon bei den Steuersenkungen. Genauso wenig wie die Wähler verstanden haben, warum die Liberalen bis zuletzt auf Entlastung gesetzt haben, haben sie Verständnis dafür, dass die FDP als einzige Partei weiter beharrlich gegen Mindestlöhne ist. Selbst die Hälfte der FDP-Stammwähler ist für einen Mindestlohn, doch die Parteispitze ist nicht zum Einlenken bereit. Der Fachkräftemangel sei das wahre Problem, nicht die niedrigen Löhne. Dabei verdient fast jeder Fünfte in Deutschland weniger als 8,50 Euro in der Stunde. Die Gelegenheit zum Einlenken hätte es im Oktober gegeben. Als klar war, dass die CDU beim Parteitag im November ihren Widerstand gegen Mindestlöhne aufgeben würde, hatten Parteichef Rösler und sein damaliger Generalsekretär Lindner eigentlich verabredet, mit der Union über das Thema zu verhandeln. Doch Rösler knickte ein und ließ Lindner im Stich, der sich schon in Interviews festgelegt hatte. Einer von vielen Gründen, warum Lindner letztlich die Brocken als Generalsekretär hinschmiss. Jetzt ist Lindner Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen. gefallen und mit dem Thema Mindestlohn hat er eine weitere Möglichkeit, sich an Rösler zu rächen. Beim Parteitag in Karlsruhe beließ er es bei einigen Nadelstichen. Sollte Lindner jedoch am 13. Mai erfolgreich sein, möglicherweise auch mit einer Abgrenzung zur Bundesparteilinie beim Thema Mindestlohn, gerät Rösler weiter unter Beschuss. Und das könnte nicht nur das Ende von Röslers kurzer Parteichef-Ära sein, sondern auch das Ende eines ganz großen Missverständnisses der schwarz-gelben Koalition.
Der Kommentar von Peter Mücke im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Ukraine als Gastgeberland der Fußball-EM und der Fall Timoschenko. Seit die Ex-Regierungschefin im Hungerstreik ist, macht sogar schon das böse Wort vom EM-Boykott die Runde. Der Druck auf die Regierung der Ukraine wächst, Timoschenko doch zur Behandlung ihrer Rückenverletzung ausreisen zu lassen. Auch die Bundesregierung droht jetzt mit Konsequenzen. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Es war keine höfliche Bitte mehr, sondern eine diplomatisch nicht mehr verklausulierte, ultimative Aufforderung, die der deutsche Außenminister Westerwelle am Mittag in Berlin Richtung Ukraine formulierte.
Wir erwarten von der ukrainischen Regierung, dass Julia Timoschenko und auch die anderen Häftlinge eine anständige, angemessene medizinische Behandlung erhalten.
Aus Protest gegen die Haftbedingungen befindet sich die gesundheitlich schwer angeschlagene Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko bereits seit Freitag in einem Hungerstreik. Im Oktober war sie unter dubiosen Umständen wegen Amtsmissbrauchs in ihrer Zeit als Ministerpräsidentin zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Westerwelle drohte deshalb heute offen mit Konsequenzen für das Verhältnis der Ukraine zu Deutschland und der EU.
Sehen Sie, für eine weitere Annäherung der Ukraine an die Europäische Union durch die Unterzeichnung und auch Ratifizierung des Assoziierungsabkommens erwarten wir zunächst einmal glaubwürdige und eindeutige Schritte hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit.
Schon machte vereinzelt das Wort vom Boykottaufruf der Fußball-Europameisterschaft die Runde. Die Ukraine ist gemeinsam mit Polen in knapp 6 Wochen Ausrichter dieses sportlichen Großereignisses. Gefragt, ob sich der deutsche Außenminister angesichts der aktuellen Situation als Fan der deutschen Mannschaft in ein ukrainisches Stadion setzen werde, weicht Westerwelle aus.
Ich halte wenig von Boykottaufrufen. Im Gegenteil. Die Fußball-Europameisterschaft ist gerade wegen des großen öffentlichen Interesses eine gute Gelegenheit, genau hinzuschauen, wie es um die Rechte der Opposition, wie es um die Lage der Menschenrechte und um die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine steht und bestellt ist. Und das werden wir tun.
Ganz ähnlich äußerte sich am Mittag der auch für den Sport zuständige Bundesinnenminister Friedrich. Er würde nicht mit Boykott drohen, sagt Friedrich, aber jeder, der eine EM ausrichte, müsse um seine Verpflichtungen gegenüber der Welt wissen. Und auch die Kanzlerin ließ via Regierungssprecher Seibert zumindest offen, ob sie angesichts der aktuellen Lage zur EM in die Ukraine reisen werde.
Die Bundeskanzlerin hat noch keine Reisepläne, aber natürlich wird das eine in die Überlegungen für das andere mit einfließen. Ganz grundsätzlich gilt, dass strafrechtliche Vorgehen gegen Frau Timoschenko und auch gegen andere Oppositionspolitiker, den ehemaligen Innen-, den Umwelt- und den Verteidigungsminister, ist mit den Werten, die wir hier in Europa hochhalten und denen wir uns verpflichtet fühlen, nicht vereinbar. Das Strafrecht darf eben nicht dazu missbraucht werden, Demokratie zu beschneiden und Opposition zu verhindern.
Das Auswärtige Amt prüft nach Auskunft Westerwelles derzeit ein Angebot der Ukraine, dass deutsche Ärzte die frühere Regierungschefin Timoschenko vor Ort behandeln könnten. Timoschenko war bereits im April von ausländischen Ärzten, darunter auch 2 Medizinern der Berliner Charité, untersucht worden. Die 51-jährige Timoschenko wirft den Behörden vor Ort vor, zuletzt unter Zwang in ein Krankenhaus verbracht worden zu sein, um dort von ukrainischen Ärzten wegen ihrer Rückenschmerzen behandelt zu werden. Als sie sich geweigert habe, sei sie nach Auskunft ihres Anwalts vom Gefängnispersonal geschlagen worden.
Freundeskreis Rade. Der Name klingt erstmal harmlos. Doch Ermittler gehen davon aus, dass der Freundeskreis Rade eine Neonazi-Gruppe aus dem Bergischen Land ist. Sehr jung und gewaltbereit. Seit Monaten ist eine Sonderkommission der Gruppe auf der Spur. Heute dann die Durchsuchungen. Paul Elmar Jöris berichtet.
Heute in den frühen Morgenstunden begannen die Durchsuchungen im Rade vorm Wald, Düsseldorf, Wuppertal und Essen. Gefunden wurden Schusswaffen, Messer und Wurfsterne. Die Aktion richtete sich gegen die rechtsextreme Gruppe Freundeskreis Rade. Polizeipräsident Wolfgang Albers betonte heute:
Bisher haben wir diese Gruppe autonomen Nationalisten, dieser Freundeskreis Rade, als eine Gruppe erkannt, die eine gewisse Selbstständigkeit hat, die auch dort im Umfeld mit Gewaltdelikten aufgefallen ist. Es gilt jetzt aber eben auch auszuloten, und dafür haben wir eben Datenträger gesichert, inwieweit es dort auch weitere Verbindungen gegeben hat.
Je mehr sich die Polizei mit den Mitgliedern beschäftigte, umso deutlicher wurden die organisatorischen Zusammenhänge. Unter anderem wurde das Fraktionsbüro von Pro-NRW im Radevormwald durchsucht. Es gibt Hinweise darauf, dass Mitglieder der gewalttätigen Neonazi-Gruppe Zugriff auf Mittel der Fraktion hatten. Welche organisatorischen und persönlichen Verbindungen bestanden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Pro-NRW ist eine rechtsextremistische Gruppe, die sich ansonsten ein Biedermann-Image gibt. Die heutige Aktion ist Ausfluss einer Initiative, die der Düsseldorfer Innenminister Ralf Jäger im Dezember angekündigt hatte.
Das ist eingebettet heute, diese Aktion, in ein Gesamtkonzept, das ich im Dezember vorgestellt habe. Wichtig ist mir, dass der Rechtsstaat hier Flagge zeigt, dass Rechtsextremisten keine Freiräume haben in diesem Land und wir in der Tat ihnen auf den Springerstiefeln stehen.
Aktion gegen Rechts in Nordrhein-Westfalen, das war ein Beitrag von Paul Elmer Jüris. Seit Monaten gibt es jetzt schon Streit um das Steuerabkommen mit der Schweiz. Die SPD und die Grünen sehen darin ein Geschenk für alle Deutschen, die Schwarzgeld in der Schweiz haben. Sie wollen das Gesetz auch im Bundesrat stoppen. Trotzdem ist es heute vom Kabinett verabschiedet worden. Anja Günther dazu aus Berlin.
Ist das deutsch-schweizerische Abkommen nun ein Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit oder lässt es zu viele Schlupflöcher? Für die Bundesregierung ist die Sache klar. Das Abkommen helfe, Steuerhinterziehung einzudämmen und stärke die Einnahmebasis von Bund, Ländern und Kommunen. Vorgesehen ist, dass auf Schweizer Banken transferiertes Schwarzgeld deutscher Steuersünder pauschal mit bis zu 41% nachversteuert wird, und zwar rückwirkend für 10 Jahre. Wer sich selbst anzeigt, geht straffrei aus. Regierungssprecher Steffen Seibert.
Dies ist nach Überzeugung der gesamten Bundesregierung ein sehr gutes Abkommen. Es bringt deutlich mehr Steuergerechtigkeit als frühere Versuche, auch unter einer rot-grünen Bundesregierung. Es bringt nebenbei bemerkt auch deutlich mehr Steuerzahlung.
Deutsche Anleger, die in der Schweiz Zinsen und Dividenden kassieren, müssen darauf künftig, wie auch in der Bundesrepublik, eine Quellensteuer zahlen. Die Überweisung erfolgt anonym. Die Opposition im Bundestag hält das Steuerabkommen auch deshalb für alles andere als gerecht. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann wirft der Bundesregierung vor, ein Zweiklassensteuerrecht für deutsche Bürger zu schaffen.
Dieses Steuerabkommen führt dazu, dass diese schwarzen Konten legalisiert werden. Das ist ein Geschäft, das für die Steuerhinterzieher voll aufgeht, aber für den Rechtsstaat in Deutschland und für die Steuermoral eine Katastrophe ist.
Die Grünen finden, das Abkommen ändere nichts am grundsätzlichen Problem. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Bundestagsfraktion Volker Beck bemängelt, aufgrund der den deutschen Steuerflüchtlingen gewährten Anonymität erfahre der deutsche Fiskus nach wie vor nicht, wie viel Geld sie haben und woher.
Und das ist einfach sozial ungerecht gegenüber denjenigen, die hier in Deutschland ihr Vermögen haben und dieses alles brav dem Finanzamt angeben.
Dass die Opposition im Bundestag das Steuerabkommen so kritisch sieht, kann Finanzminister Wolfgang Schäuble gerade noch verschmerzen. Schließlich haben Union und FDP eine satte Parlamentsmehrheit. Im Bundesrat aber wird es schwierig, denn Schäuble braucht das Ja der von SPD und Grünen geführten Länder. Thomas Oppermann aber macht unmissverständlich klar:
Wir werden das deutsch-schweizerische Steuerabkommen im Bundesrat stoppen. Das darf nie geltendes Recht in Deutschland werden.
Weil Schäuble das natürlich ganz anders sieht, lautet die Hoffnung von Ministeriumssprecher Martin Kotthaus:
Manchmal kann man ja hoffen, dass Argumentation und Logik im Endeffekt gewinnen.
Läuft alles nach Plan, wird der Bundestag das deutsch-schweizerische Steuerabkommen noch vor der Sommerpause verabschieden. Der Bundesrat ist dann erst später dran. In Kraft treten soll die Vereinbarung zum 1. Januar 2013.
Aus Berlin war das Anja Günther. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Deutschland bleibt Europas Konjunkturmotor. Wo andere Länder, aktuell jetzt auch Großbritannien, beim Wachstum schwächeln, dann nimmt die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr sogar noch an Fahrt auf. Der Wirtschaftsminister stellte heute die Prognose vor und Arne Meyer war dabei.
Dr. Rösler war zufrieden, nachdem er den Wirtschaftsstandort Deutschland mit seinen Experten im Bundeswirtschaftsministerium bei einer letzten eingehenden Visite vor der offiziellen Vorstellung der Frühjahrsprojektion auf Herz und Nieren überprüft hatte, konnte er der Hauptstadtpresse mitteilen:
Deutschland geht es gut.
Im Vergleich zu den anderen Mitgliedern in der Eurozone sogar sehr gut. Denn während sich Länder wie Frankreich mit herabgestuften Ratings und Spanien, Portugal sowie Griechenland mit einer nicht enden wollenden Rezession herumplagen müssen, wächst die deutsche Wirtschaft.
Die deutsche Wirtschaft kommt in Schwung, höhere Löhne, mehr Beschäftigung und ein Wirtschaftswachstum von 0,7%.
So Philipp Röslers Erwartung für das laufende Jahr. 2013 sieht es besser aus, dann rechnet der Bundeswirtschaftsminister mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 1,6%. Grund genug für den Liberalen, Folgendes festzustellen:
Wir sind und bleiben der Wachstumsmotor in Europa.
Allerdings belegen diese Zahlen auch, Berlin ist vorsichtig. Denn während Wirtschaftsforschungsinstitute in den vergangenen Tagen weitaus optimistischere Prognosen vorgelegt haben, hält Rösler exakt an den Zahlen fest, die er bereits im Januar bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes der Bundesregierung präsentiert hatte. Hauptgrund dafür ist die nach wie vor über allem schwebende Staatsschuldenkrise. Deswegen bekräftigte der Vizekanzler, zum jetzt in Europa mit dem Fiskalpakt etwa eingeschlagenen Konsolidierungskurs gibt es keine Alternative. Allerdings richtete zum Beispiel Arbeitgeberpräsident Dieter Hund gerade wegen dieser guten Zahlen einen Appell an die Bundesregierung.
Die Bundesregierung darf auf gar keinen Fall diese positive wirtschaftliche Entwicklung durch Steuererhöhungen oder Beitragserhöhungen und damit Erhöhung der Arbeitskosten belasten. Wir müssen den Weg der Konsolidierung und des Abbaus der Staatsschulden ganz konsequent weitergehen.
Und es stellt sich außerdem eine wichtige Frage: Wie lange bleibt Deutschland immun gegen die Schwäche der anderen EU-Staaten? SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil gab zu bedenken:
Es kann Deutschland dauerhaft nicht gut gehen, wenn es den anderen Ländern in Europa schlecht geht. Und da geht es nicht nur um Haushaltskonsolidierung in den Defizitländern, die ist notwendig, sondern um eine Wachstumsperspektive.
Schon jetzt sind die Folgen dieser Schwäche einiger EU-Staaten sichtbar. 2012 und 2013 nehmen die deutschen Importe jeweils deutlich stärker zu als die Exporte. In den beiden Vorjahren sah es noch anders aus. Zudem ist weiter in erster Linie der Binnenkonsum für die positive Entwicklung verantwortlich. Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter, die verfügbaren Einkommen der Bevölkerung steigen um 3,3% in diesem und 3,1% im kommenden Jahr. Den Bundesfinanzminister wird diese Prognose freuen. Schließlich ist sie Grundlage für die Arbeit der Steuerschätzer, die Anfang Mai zusammenkommen.
Das kam heute überraschend. Der Fall Maddie wird möglicherweise neu aufgerollt. Vor ziemlich genau 5 Jahren war die kleine Madeline in Portugal verschwunden und ihre Eltern, das Ehepaar McCann, hatte quasi weltweit nach ihr suchen lassen. Gibt es tatsächlich neue Hinweise, dass sie noch lebt? Aus London, Thorsten Huhn.
Die britische Polizei schließt nicht aus, dass die seit 5 Jahren vermisste Madeleine McCann möglicherweise noch am Leben ist. Der leitende Scotland Yard-Ermittler Andy Redwood erklärte, es gebe Hinweise auf Ermittlungslücken. Der zeitliche Ablauf der Ereignisse in der portugiesischen Ferienanlage im Mai 2007 sei nicht ganz klar. Scotland Yard dringt daher darauf, dass die Ermittlungen in Portugal wieder aufgenommen werden. Die dortige Polizei hat ihre Ermittlungen schon 2008 eingestellt. Seit vergangenem Jahr untersucht die britische Polizei auf Anweisung von Premierminister Cameron den Fall noch einmal vollkommen neu. 40.000 Unterlagen werden dabei gesichtet. 200 neue Hinweise oder Spuren sind nach Angaben von Scotland Yard aufgetaucht. Redwood sagte, man sei an die Überprüfung völlig offen herangegangen. Man arbeite auf der Basis von 2 Möglichkeiten. Die eine sei, dass Madeleine noch lebt, die andere, dass sie tot sei. In einem BBC-Interview hatte Redwood kürzlich erklärt: Wir arbeiten daran, den Fall zum Abschluss zu bringen. Das ist unser Ziel. Abschluss heißt herausfinden, was mit Madeleine McCann passiert ist. Für die Briten gibt es aber ein Problem. Der Fall kann nur von der portugiesischen Polizei wieder aufgenommen werden. Und in Portugal ist die öffentliche Stimmung eher gegen die McCanns gerichtet. Die Anwältin der Familie, Isabel Duarte, sagt dazu: Hier glaubt jeder, dass ich einen Vater und eine Mutter verteidige, die ihre Tochter ermordet haben und die Leiche haben verschwinden lassen. Und deshalb haben die Portugiesen offensichtlich wenig Interesse an einer Wiederaufnahme des Falles. Scotland Yard-Ermittler Redwood sagte, er wolle, dass der Fall wieder geöffnet wird. Die Entscheidung liege bei den Portugiesen. Man hoffe, dass das britische Außenministerium helfen werde. Die Ermittler veröffentlichten heute auch ein neues, am Computer entwickeltes Foto, das Madeleine zeigt, wie sie heute im Alter von 9 Jahren aussehen könnte. Zugleich rief die Polizei erneut zur Mithilfe bei der Suche nach Maddie auf. Madeleine war im Mai 2007 im Alter von knapp 4 Jahren an der portugiesischen Algarve-Küste verschwunden. Ihre Eltern starteten daraufhin eine weltweite Suchaktion. Immer wieder meldeten sich Zeugen, die Madeleine gesehen haben wollten. Doch bislang wurde keine Spur des Mädchens gefunden. Insofern ist auch klar, dass die Polizei sagt, dass sie noch leben könnte. Ermittler Redwood hofft weiter. Ich hoffe wirklich sehr, dass unsere Arbeit etwas bewegen kann. Selbstverständlich sind wir hier, um den Fall für die Familie abzuschließen.
Thorsten Huhn zum Fall Madeleine McCann aus London. Mit 2 Themen war die ARD in den letzten Wochen immer wieder in den Schlagzeilen. Da ist zum einen die Sendung Gottschalk Live und zum anderen die Frage, 5 Talkshows im Ersten, ist das nicht eine zu viel? Auch darum ging es beim Treffen der ARD-Intendanten in Frankfurt. Von dort Willi Schlichting.
Gottschalk Live verlässt nun bald die Fernsehschirme mit dem Eingeständnis des ARD-Programmchefs Volker Herres, dass Fehler gemacht wurden. Doch mit der Show endet nicht die Zusammenarbeit, so Herres zum Abschluss des Intendantentreffens in Frankfurt. Gottschalk macht eine Kreativpause und dann geht's weiter.
Es gibt auch die eine oder andere Idee. Aber ich bin auf dem Lande aufgewachsen und da lernt man, erst werden die Eier gelegt und dann wird gegackert.
Genauer ist es derzeit nicht zu haben, auch beim Talk im Ersten, es gibt 5 Gesprächssendungen von Montag bis Donnerstag im ARD-Fernsehen, war das nicht der Tag der Beschlüsse. Die Sendungen werden weiterlaufen, weil die ARD bis auf die Sendung Beckmann mit Reinhold Beckmann am Donnerstagabend mit den Quoten zufrieden ist und die Verträge erst 2013 enden, so Monika Piel, ARD-Vorsitzende und Intendantin des WDR.
Wir werden natürlich uns rechtzeitig damit beschäftigen, nicht am 1.12., wenn die am 31.12. auslaufen.
Der WDR-Rundfunkrat hatte erst kürzlich in einer Stellungnahme 5-mal Talk für 1-mal Talk zu viel erklärt und eine konsequente Reduzierung gewünscht. Der Wunsch bleibt, die überwiegend erfolgreichen Talksendungen auch. Ohne erkennbares Streitpotenzial sind die Pläne der ARD, eine junge Mediathek anzubieten. Dort sollen möglichst schon im Herbst nur die Angebote der jungen Hörfunkwellen und des Fernsehens landen, die für ein jüngeres Publikum interessant sein könnten. Das ist aber nicht, vielleicht noch nicht, der Vorläufer eines eigenen jungen Fernsehkanals. Die beiden Digitalkanäle 1 Plus und 1 Festival nähern sich zurzeit beide der Jugend. Kein Problem, meint Monika Piel.
Es gibt in der ARD eine eindeutige Beschlusslage aller Intendantinnen und Intendanten, dass wir im Moment keinen speziellen Jugendkanal einrichten wollten, sondern dass wir das genauso machen, wie wir es machen. Der SWR sammelt die Erfahrungen, war 1 Plus, der WDR war 1 Festival.
Wird der Politik, ohne die bei den Digitalkanälen gar nichts geht, eine neue Konfektion mit einem ausdrücklichen jungen TV-Kanal angeboten? Ist eine solche Überlegung aus der Luft gegriffen? Das war den Intendanten nicht zu entlocken, nur so viel.
Es gibt eine Strategie, glauben Sie es?
Die könnte im Juni sichtbar werden, dann treffen sich die Intendanten in Schwerin.
Willi Schlichting über das ARD-Intendantentreffen in Frankfurt. Finale daheim. Nur noch ein Schritt für Bayern München und der Traum vom Endspiel im eigenen Stadion wird wahr. Aber erstmal müssen die Bayern heute Abend vor 80.000 Zuschauern bei Real Madrid zumindest ein Unentschieden holen nach dem knappen 2:1-Sieg im Hinspiel. Thomas Kattenberg in Madrid, wie sind denn die Bayern drauf?
Also eins ist bei allen Gesprächen rauszuhören. Die Bayern wollen von Anfang an voll da sein, wach und aggressiv, von der ersten bis zur letzten Minute in diese Partie gehen. Und einer ganz besonders, aber das ist auch kein Wunder, weil er ja ein halber Spanier ist, Mario Gomez.
Jeder Spieler von uns will diese Chance wahrmachen, wird brennen, wird heiß sein und mehr nicht.
Aber noch mehr geht ja sowieso nicht. Also das ist genau die Anspannung, die es vor einem solchen Schlager einfach braucht.
Und wie genau schwört Trainer Jupp Heynckes seine Mannschaft auf das Spiel ein?
Auch bei Jupp Heynckes ist dieses "Wir können und werden es packen" immer wieder rauszuhören. Und das hat er längst auf seine Spieler übertragen. Was er seinen Jungs heute Abend noch mit auf den Weg gibt, das ist sicher, dass sie sich nicht von Provokationen der Spanier irritieren lassen sollen. Denn das ist eine Masche, die man bei Real bei großen Spielen zu Hause immer wieder beobachtet. Und dann wird er wohl diesmal auch klar festlegen, wer die Freistöße schießt. Nicht, dass Robben und Ribéry wieder aufeinander losgehen.
Ist das Finale gegen Chelsea im Grunde leichter zu gewinnen als heute Abend gegen Real?
Also da bin ich sicher, das werden sowohl die Spieler von Real wie auch die von Bayern denken. Zumal Chelsea auch noch wichtige Spieler im Endspiel wie Ramirez, der hat gestern ein Tor gemacht, und den Kapitän John Terry, der hat rot gesehen, ersetzen muss. Gut, der Terry kann dann schon mal keinen Elfmeter mehr verschießen wie vor 4 Jahren im Finale. Aber Spaß beiseite, für mich ist der Sieger der heutigen Partie auf alle Fälle Favorit auf den Titel in diesem Jahr.
Und Ihr Tipp für heute Abend?
Also ich setze heute Abend stark auf Manuel Neuer. Der wird den Bayern heute Abend hoffentlich ein Unentschieden welcher Art auch immer retten.
Aus Madrid war das Thomas Kattenbeck. Also Real Madrid gegen Bayern München, Anpfiff 20.45 Uhr und das Finale, das ist dann am 19. Mai in München. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich bin Sabine Mörs, Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.